Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Positionen, dem Sonderformat des Podcasts Projektionen Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stiegelegger. Mein Name ist Markus Stiegelegger und ich bin heute hier mit einem Gast, Danilo Vogt, den ich gleich näher vorstellen möchte, um über den Film Dune zu sprechen, und zwar die vielen Gesichter von Dune, nicht nur die aktuelle Variante, auch den Film von David Lynch. Und über die lange Rezeptionsgeschichte dieses Films in Deutschland auch. Wir werden viele interessante Aspekte thematisieren, die nicht jedem vertraut sein dürften, obwohl die meisten Leute auf die eine oder andere Weise mit einem der Gesichter von Dune mindestens konfrontiert waren in ihrer Vergangenheit. Danilo Vogt kenne ich schon etwas länger. Er hat Film an der Kunstakademie in Mainz studiert, ist also ursprünglich Filmemacher, heute aber als Medienproduzent tätig, arbeitet für verschiedene Labels mit Filmveröffentlichungen, mit Authoring, Mastering-Aktivitäten, Layouts und so weiter. Er betreut also Filmveröffentlichungen und als wir uns vor kurzem über Dune unterhalten haben, hat er mir eine Geschichte erzählt, die den Anlass zu diesem Positionengespräch gab. Nämlich, er hat eine relativ lange aktive Geschichte mit dem David Lynch-Film Dune, und darüber möchten wir jetzt gleich mal sprechen. Und dafür begrüße ich hier im Studio sogar mal face-to-face, unter Corona-Bedingungen natürlich, Danilo Vogt. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Markus.
Ja, Danilo, wir kennen uns jetzt schon lange, haben immer wieder über Filme gesprochen, und du hast ja wirklich zahlreiche hochinteressante Projekte betreut in der Vergangenheit. Aber Dune hat einen besonderen Stellenwert in deinem Werdegang, und zwar Dune von David Lynch. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das ursprünglich begann?
Ja, also ich hatte das Glück, an der ersten in Deutschland ungeschnittenen VHS-Veröffentlichung damals noch mitzuarbeiten. Ich habe damals neben der Schule, also im Abitur, gejobbt bei einem kleinen Kasseler Videolabel. Die Firma Astro, dem einen oder anderen vielleicht einen Begriff, die hatten eine berühmt-berüchtigte Reihe, die Kultklassiker ungeschnitten. Da waren dann viele Horrorfilme, Trash, Filone, ganz vieles dabei. Und im Laufe der Zeit kam Dune, der Wüstenplanet, ganz überraschend auch in dieser Reihe heraus. Und das war die erste Veröffentlichung, an der ich dann mitarbeiten konnte. Und im Zuge der Zeit gab es halt noch zahlreiche weitere, auch die Langfassung, die wir dann später bearbeiteten, und die Remasterung und vieles, vieles mehr, kann man sagen. Ja. So, dass ich über die Zeit, also es gab sicherlich, die VHS kam, glaube ich, so 2001 raus, und 2003 dann die sogenannte Perfect Collection, wo dann alles remastert war, die Langfassung nochmal neu synchronisiert und sowas. Und ich denke mal, so ab 2003 konnte ich den Lynch-Film weitgehend mitsprechen, auswendig.
Also hast ihn damals sehr häufig sehen müssen und auch selbst mitbearbeitet. Denn es ging ja dann darum, diese längere Fassung auch auf den Markt zu bringen. Was ist denn eigentlich das Geheimnis? Der berühmte David Lynch-Cut ging ja auch angeblich 3 Stunden, so war der Film eigentlich angelegt. Er wurde ihm dann auf 2 Stunden 17 oder sowas heruntergekürzt durch Dino De Laurentiis und die Produktionsfirma. Und wir haben hier übrigens eine Störung im Hintergrund, aber wir gucken mal, ob das im Rahmen bleibt. Ist diese lange Fassung denn vergleichbar mit dem, was möglicherweise David Lynch wollte, oder was ist da der Hintergrund?
Ja, das ist eine gute Frage. Das war nie so ganz rauszufinden. Als der Film damals zu Astro kam, kam das eigentlich daher, dass ein anderes deutsches Videolabel den Film abgelehnt hatte. Denn der Film hatte ja auch damals so ein bisschen so einen abseitigen Status. Er galt im Oeuvre von Lynch irgendwie nicht als repräsentativ, irgendwie als gescheitertes Werk, ja, auch was, wo sich Lynch ja selber ständig von distanzierte. Ja. Aber auch im Bereich der Science-Fiction-Filme galt es ja immer so ein bisschen als ein lobenswerter Versuch, aber doch kein leuchtendes Beispiel für irgendwas. Mhm. Und so wurde er auch ein bisschen behandelt von allen. Und es kam dann einfach dazu, dass die andere Firma den nicht kaufen wollte. Der Film aber ja doch einen gewissen Ruf hatte, auch unter den Horrorfans, weil er doch viele krude Momente hatte, auch relativ blutig, merkwürdig, abstoßend teilweise in manchen Ideen ist. Und so kam der Film zu Astro, die damals guckten, ob sie sich nicht neben den klassischen Horrorsachen noch ein paar Filme für eine breitere Öffentlichkeit, für ein breiteres Publikum, einen breiteren Markt einfach suchten, die eben auch nicht so viele Einschränkungen mit FSK und so weiter hatten. Mhm. Und ich kann gar nicht genau sagen, es war einfach irgendwann möglich, diese längere Fassung zu machen. Die war auch gecredited als von Alan Smithy in den Credits. Mhm.
Was das Pseudonym ist von Regisseurinnen und Regisseuren, die den Film nicht als ihren betrachten.
Genau. Und die offizielle Bezeichnung war die TV-Fassung. Ja? Mhm. Also der war auch 4:3. In dem ersten Master, was es gab. Also es war für eine Fernsehausstrahlung offensichtlich gemacht. Ja? Oder wahrscheinlich sogar in eine mehrteilige oder sowas. Ja? Oder so ein Event, wie man das manchmal gemacht hatte.
Genau, für mehr Werbeclips dann auch im amerikanischen Fernsehen werden die Filme dann ja auch verlängert. Das hat man ja bei vielen berühmten Filmen. Von Halloween gibt es ja auch diese berüchtigte Fernsehfassung, wo dann zum Teil Szenen, die während des Halloween 2-Drehs noch nachgedreht wurden, dann eingefügt wurden.
Genau, und das war eine ähnliche Situation. Der Film beginnt ja auch oder hat so Prolog-Elemente mit diesen gezeichneten Tafeln, wo irgendwie die Planeten, die verschiedenen Häuser, das ganze System ein bisschen anders beleuchtet wird. Und ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass das erste Master auch noch das Problem hatte, dass eben in diesen zusätzlichen Szenen die blauen Augen der Fremen einfach gefehlt haben, weil da die Effekte nie für gemacht wurden. Mhm. Das hat man nachher dann noch korrigiert. Das geht ja digital auch relativ einfach, aber am Anfang war das tatsächlich so. Ja. Und?
Das ist ja im eigentlichen Film, der ja als Filmmaterial damals gedreht wurde und wo man kein CGI in dem Sinne verwendet hat, wie wir das heute alles kennen, mit Rotoskopieverfahren wurde das ja eingefärbt. Und das war relativ aufwendig damals noch und heute ist das natürlich ein paar Klicks.
Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was das für eine Arbeit gewesen sein muss, das. Aber man muss auch sagen, der Film war jetzt gar nicht als, auch bei der Firma, die die Weltrechte verwaltete, als großer Klassiker da irgendwie eingepflegt. Das war halt, Sting war sehr bekannt, ja, Kyle MacLachlan hatte eine gewisse Berühmtheit. Ja. Darüber wurde der promoted und David Lynch kannte man natürlich auch, aber das war jetzt nicht so, dass dort jemand saß, der jetzt gesagt hätte, ah, wir haben ja unter anderem den Wüstenplaneten, ja, und da haben wir noch das Bonusmaterial und das und so. Also das war so einer von vielen Filmen in einer Library einfach drin, der jetzt auch nicht außerordentlich gepflegt wurde, muss man sagen.
Ja, ich erinnere mich auch, du hattest das im Vorgespräch schon erwähnt, es gab den Film auch in solchen Billigvarianten, also quasi vorher schon in den 90er Jahren muss das gewesen sein, als so eine 29 oder 19 Mark Kassette, ja, das war also damals sehr günstig, kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Und in so einer Papphülle zum Teil wurden die Filme dann vermarktet. Ich selbst habe natürlich den Film ganz anders wahrgenommen, weil ich 1984, da war ich ja 13, der Film war ab 12 freigegeben. Ich habe ihn in der Cinema und anderen Filmzeitschriften damals natürlich vorgestellt bekommen und dachte mir, den muss ich sehen. Ich muss dazugeben, dass ich kurz vorher auch mich in eine Aufführung von Blade Runner geschmuggelt hatte und ein ganz großer Fan von Sean Young war zu diesem Zeitpunkt auch schon. Und mich super gefreut hat, dass sie darin vorkommt. Sie ist allerdings wirklich, hat sie wenig Screentime. Sie ist ja das Love Interest von Kyle MacLachlan. Genau. Und die berühmte weibliche Hauptrolle, die aber in dem neuen Dune-Film wahrscheinlich zumindest größer aufgebaut wurde, möglicherweise für eine Fortsetzung. Aber das ist das Problem, dass die Geschichte eigentlich noch nicht so viele Szenen mit ihr vorsieht, ne? Dass man sie genau zur Geltung bringt. Aber ich muss sagen, dass Jürgen Prochnow war mir natürlich damals auch schon ein Begriff und viele Gesichter kamen einem bekannt vor. Wenn man sich mit David Lynch auskennt, ist Jack Nance, der Hauptdarsteller von Eraserhead, natürlich da prominent auch dabei und der dann später den berühmten Spruch She's Dead Wrapped in Plastic auch sagt bei Twin Peaks, genau. Also das, man hat Francesca Annis zum Beispiel und verschiedene andere italienische Darstellerinnen, die dann entsprechend prominenter platziert werden. Also der Film hatte eigentlich einen recht großen Appeal, würde man sagen, 1984, als er ins Kino kam. Musik von Brian Eno und Toto, glaube ich, als Soundtrack. So eine Art Ambient- und Rock-Crossover. Also Brian Eno hat die Ambient-Sphären so mitgebracht und dann Toto wohl die Rock-Gitarren eingebracht, was gewöhnungsbedürftig war, weil man ja den John Williams-Score von Star Wars eigentlich so immer noch in der Vorstellung hatte, was Science-Fiction betraf. Ich muss aber sagen, dass der Film nicht enttäuscht hat damals. Also man hat ihn gesehen, er war unheimlich kompliziert. Wenn ich ihn, ich habe ihn heute tatsächlich nochmal gesehen, also zum wahrscheinlich 20. Mal. Und ich fand ihn heute überhaupt nicht mehr kompliziert, aber ich glaube, dass das auch wirklich eine Veränderung der Wahrnehmung ist. Also, dass man diese sehr dichte Handlung, die auch zum Teil über Off-Erzählungen vermittelt wird, dass man das alles heute besser verkraftet. Und insofern ist es so, dass ich den David Lynch-Film relativ gut gerahmt finde und schlüssig, so wenn ich ihn heute sehe, auch in der Kürze, in der er das vermittelt. Und er hat für damals hatte er spektakuläre Szenen mit den Sandwürmern. Also die haben auch einen Charme heute noch.
Ja.
Aber sie haben den Charme, den auch Ray Harryhausen-Effekte haben.
Ja.
Und es gibt ein paar ganz krude Überblendungseffekte mit Raumschiffen und Rückprojektionen, aber so zusammenkopierten Vorderhintergründen, wo ich sagen muss, boah, das hat den Film schlecht altern lassen. Also da gibt es, also die Sandwürmer an sich sind super, aber sobald man Kyle MacLachlan obendrauf sieht, dann wird es richtig unglaubwürdig. Also da sehe ich auch ein bisschen so das, was Leute manchmal als peinliche Momente in dem Film bezeichnen. Also ich finde es jetzt nicht peinlich, aber es ist zeitgemäß einfach veraltet.
Ja, das ist total interessant, dass du das erzählst, dass du den im Kino gucken konntest, weil mein Start ins Dune-Universum eigentlich 10 Jahre später war und überhaupt nichts mit dem Film und auch am Anfang überhaupt nichts mit dem Roman zu tun hatte, sondern mit dem Computerspiel Dune 2. Das war ein großer Hit damals, weil das Besondere an dem Spiel war, dass es das erste Echtzeit-Strategiespiel war. Das heißt, man hatte die Möglichkeit, eines der Häuser auszuwählen und musste dann auf Arrakis Spice ernten, gleichzeitig Truppen herausbilden, die Landkarte erobern und den Gegner quasi besiegen.
Mhm.
Und das in Echtzeit. Und das Besondere daran war, bis dahin gab es immer nur Strategiespiele, die so rundenbasiert waren. Das heißt, man machte einen Zug, der Computer machte einen Zug, ja, wie Schach. Und hier passierte das alles plötzlich gleichzeitig. Mhm. Und völlig, völlig faszinierend für mich und dann in so einem Science-Fiction-Thema. Und ich hatte das Spiel selber nicht. Ich hatte aber einen sehr guten Freund, der hatte einen Computer, der dieses Spiel laufen konnte, also mit auf dem das gelaufen ist, weil das war ja auch in der Anfangszeit gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der dann auch. Und da habe ich einfach nur zugeguckt und war fasziniert davon, weil natürlich durch diesen Echtzeitcharakter jedes Mal ein neues Abenteuer entstand. Ja, man wusste nicht, wo greift der Feind an und so weiter. Ja.
Mhm.
Und da bekam ich mit, das basiert auf einem Roman. Hochinteressant, ja, und Der Wüstenplanet von Frank Herbert. Und das Buch habe ich mir dann besorgt und war ganz fasziniert, wie komplex diese Welt dahinter ist. Also es erschlägt einen eigentlich beim ersten Lesen. Es ist auch spröde in der Art, wie es geschrieben ist.
Mhm.
Es hat irgendwie mehrere Anhänge, darunter eine eigene Terminologie, was wie eigentlich heißt und sowas.
Ja.
Und es ist irgendwie schwierig und gleichzeitig faszinierend auf eine Weise, weil es so eine komplexe Welt ist und man ja auch so ein bisschen denkt, naja klar, von unserer Position aus kann ich ja eine Welt im 11. Jahrtausend auch gar nicht richtig verstehen an jeder Stelle. Ja, es hat diese spirituellen Momente, es hat diese Archiv- und chronikartigen Momente, mhm, die da geschrieben werden und sowas. Und das fand ich extrem faszinierend. Und erst einige Zeit später sah ich dann, okay, dieser Roman ist auch verfilmt worden, hochinteressant. Und da gab es diese, genau wie du sagst, auch diese günstigen Videokassetten, zum Beispiel die im waren ja und Zeitschriftenhandel. Ja, und von Videoplay, glaube ich, habe ich dann diese Kassette entdeckt für ja, 15, 20 Mark oder so. Also die Hälfte von dem, was man damals ausgegeben hat. Ja. Und das muss eigentlich meine erste Kaufkassette gewesen sein. Und ich war auch ganz stolz, der war ab 12, also konnte ich ihn gucken. Meine Eltern haben da immer so ein bisschen drauf geachtet, dass das auch hinkam. Und kannte also den Roman, kannte das Spiel Dune 2 und schaute dann diesen Film. Und dieser Film ist sehr weit entfernt von dem, was ich erwartet hatte. Ah. Also ich war natürlich mit Star Wars aufgewachsen, Star Trek, diesen Sachen. Ja, das war eine Space Opera für mich. Und dann schaute ich diesen Film und der hatte ja sehr viele krude Momente. Dann diese ja, zahlreichen Off-Text-Sachen, die ständig auch alles erklären, auch die inneren Vorgänge der Figuren ständig. Mhm. Und viele Sachen aber auch dazu erfanden, wie die Schallmodule oder zum Beispiel oder sowas.
Ah, ja. Diese Schallwaffen.
Diese Schallwaffen, ja, die ja so der ausschlaggebende Punkt in dem, ne, warum das alles in Gang kommt, ja, weil der Imperator Angst vor der neuen Waffe hat und so weiter. Mhm. Und das gibt es ja im Buch alles nicht. Gleichzeitig waren ganz viele für mich total relevante Szenen aus dem Roman gar nicht in dem Film drin. Also die haben ja gefehlt. Oder die Figuren waren da sehr ja, eingekürzt in der ganzen Dramatik, die dahinter liegt. Und das Ende ist ja auch nochmal anders in der ganzen Geschichte. Also wir können ja noch nachher drüber sprechen, der Roman baut ja den Helden in Anführungszeichen, in Paul Atreides, sehr viel ambivalenter ein, als es der Film von Lynch tut, der da tatsächlich so der Erlöser und die Identifikationsfigur die ganze Zeit sein soll, was im Roman ja schon so ein bisschen anders gewichtet ist, aus meiner Sicht. Und so kam ich überhaupt erst an diesen an David Lynch-Film, der so merkwürdig war, der ja auch dieses barocke Gothic-Flair die ganze Zeit im Produktionsdesign hat. Ja, dieses Unerklärliche, was im Vergleich zu Star Wars oder was man sonst so kannte, so anders war.
Ja, es wirkte eben nicht futuristisch.
Nee.
Es wirkte retrofuturistisch. Man kannte diesen Begriff damals ja noch gar nicht so, wie man ihn heute benutzen würde. Es ist nämlich ja ein wichtiger Punkt des Romans, dass Schusswaffen und Computer vor allem ja gar nicht so vorkommen. Und dass das Ganze so eine Archaisierung erfahren hat, ne? Ja. Also so ein Rückfall eigentlich in der Technik. Und die Raumfahrt wird dann nur durch die Navigatoren ermöglicht, die wiederum das Spice benötigen, was also diese Droge, die von den Sandwürmern produziert wird, die dann gewissermaßen sie befähigt, in die Zukunft zu schauen und dadurch die Routen für die Raumfahrt zu errechnen.
Genau.
Und das sind alles, das ist relativ komplex gedacht, das habe ich nicht kapiert früher, weil man ja gar nicht in diesen Vorstellungswelten so richtig drin war. Wenn ich das heute rückblickend sehe, denke ich, der Roman ist 66, glaube ich, rausgekommen und hat da ja auch viel Aufsehen erregt, auch Preise bekommen und ist sehr renommiert gewesen dann lange Zeit. War seine Zeit definitiv voraus. Ja. Auch das Worldbuilding, was du beschreibst, was überhaupt dazu befähigt, dass dein ganzes Universum darauf basiert, das hat man natürlich auch bei Tolkiens Herr der Ringe und Hobbit und so weiter in diesem Universum, Mittelerde etc., aber es ist vielleicht bei Lovecraft, bei Robert E. Howard, aber es ist nie so kalt intellektuell durchdacht gewesen, wie das bei Frank Herbert ist. Du beschreibst das im Roman, das war für mich natürlich auch, ich habe hier die Ausgabe vorliegen, die war aus dem Jahr 1984 übersetzt von Ronald M. Hahn, der hiermit herzlich gegrüßt ist, wir sind nämlich auf Facebook verbunden, der ja auch einige Filmlexika mit da verantwortet hat im Heine Verlag und so weiter. Dieser Roman enthält tatsächlich diese mehreren Anhänge zur Ökologie, zur Religion des Wüstenplaneten, zu den Ahnentafeln und so weiter. Also er baut eine ganze Geschichtsschreibung im Grunde auf und verfolgt die über 6 Romane, die zu Lebzeiten herauskamen. Ein 7. ist ja leider nicht mehr erschienen dann, wurde dann von seinem Sohn und anderen Autoren weitergeschrieben. Es gibt ein Prequel dazu und so weiter. Wenn wir über den Film reden, reden wir tatsächlich bei David Lynch über die Verfilmung des ersten Teils.
Ja.
Der Wüstenplanet heißt das. Und bei dem Film Dune von Denis Villeneuve reden wir von der, vielleicht von knapp 2/3 des ersten Romans.
Ja, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, genau. Das heißt also, wir haben immer nur einen Teil, einen kleinen Ausschnitt aus dieser riesigen Weltchronologie, die Frank Herbert ursprünglich entwickelt hat. Übrigens ist ganz interessant, wenn man das recherchiert, es gab recht früh schon den Versuch von dem Umfeld der Planet der Affen-Filme eine Verfilmung zu lizenzieren und was auch gemacht wurde, aber daraus ist nie was entstanden. Und es gab ja diesen berühmten und viel spekulativ diskutierten Versuch von Alejandro Jodorowsky, diesen Stoff zu verfilmen. Ich bin da sehr ambivalent, muss ich sagen. Da kannst du gleich vielleicht was zu sagen, wie du das siehst, also weil du ja das sicher auch mitbekommen hast. Es gibt hier Jean Giraud, Möbius, der berühmte Comiczeichner, hat da ja einige Entwürfe gemacht. Der H.R. Giger hat dazu legendäre Entwürfe gemacht aus dem Gebäude der Harkonnen.
Ja.
Das wurde sogar umgesetzt und ist in der Giger Bar dann eingesetzt worden als Skulpturen, ja, diese Stühle und so weiter. Aber es ist so, dass ja bekannt ist, dass Jodorowsky zu dem Zeitpunkt den Roman gar nicht gelesen hatte und einfach nur von der Idee fasziniert war, so ein Universum zu entwerfen, wo er dann mit Mick Jagger und Salvador Dali und Charlotte Rampling und so ganz berühmten Namen der 70er so ein phantasmagorisches Werk also entwickeln wollte, was dann wahrscheinlich ausgesehen hätte wie Montana Sacra, also sein berühmter zweiter Großfilm, will ich mal sagen. Es ist eigentlich sein dritter Film sogar schon. Fando Elise war ja sein erster, dann El Topo und Montana Sacra. Aber das sind meiner Meinung nach ganz andere Vorstellungswelten als die ich hatte, als ich den Roman gelesen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war der Villeneuve-Film wirklich wie so ein Segen, weil diese trockene, triste Wüstensphäre, wie Villeneuve sie darstellt, kommt eigentlich der Vorstellung am allernächsten, die ich hatte, als ich den Roman selbst als Jugendlicher gelesen habe.
Ah ja. Ja, die Jodorowsky-Idee ist natürlich toll. Es gibt ja diese legendäre Doku über diese Geschichte und man sieht da dieses Buch, wo er das ganze Konzept dargelegt hat mit den ganzen Sachen. Aber wenn man ihm zuhört, merkt man ja auch, das wäre ein genauso gescheitertes Projekt am Ende geworden. Viel zu lang, viel zu unklar. Weil natürlich hat immer so einzelne Ideen, wo er dann beschreibt, wie er das gerne machen möchte und man denkt so, ja, aber das in der Praxis, da kommst du ja nie an ein Ende, wenn du das versuchst umzusetzen. Ja, das hätte Multimillionen aufgefressen und hätte wahrscheinlich zwischendrin, nach einem Drittel der Drehzeit, hätte wahrscheinlich der Produzent gesagt, so, Schluss, jetzt kommt hier jemand anders hin. Ja. Also, es ist aber hochinteressant. Ich hoffe so ein bisschen, weil ich es auch spannend finde. Es ist sehr bunt, wenn man es sieht.
Ja, sehr bunt, ja.
Und da mögen manche Substanzen eine Rolle gespielt haben auch, in der Zeit, die Beteiligten vielleicht hier und da. Also, so sehen manche Entwürfe jedenfalls ein wenig aus.
Auf jeden Fall, ja. Das ist psychedelisch im Grunde. Ja. Das ist ein psychedelisches Werk. Es gibt ja noch diesen Künstler Chris Voss, der auch dazu Entwürfe gemacht hat, der auch so. Es ist eigentlich so typische Psychedelic Science Fiction der 70er, die ein bisschen auch so von dem Flug durchs Sternentor 2001, also quasi das Weltraumerlebnis als ein psychedelischen Erlebnis, davon ein bisschen gespeist ist und diese Chance, eine eigene Welt nach eigenen Gesetzen zu kreieren, ist, denke ich, so eine Vision, die kommt auch, die hat was mit so einer Hippie-utopistischen Idee zu tun.
Das bestimmt. Ja, ich würde auch sagen, das, was Jodorowsky reizt, ist diese Idee, durch eine Substanz, Materie, durch den Geist so zu formen, dass das Universum sich ändert, ja, und erweitert und sowas. Das sind die Ideen, die ihn da faszinieren. Und
der Auserwählte, ne? Dann quasi Paul Atreides, das ist ja dann quasi der Auserwählte. Das hat was von El Topo und seinem Sohn. Es gibt ja dieses wirklich sehr empfehlenswerte Comic, Die Söhne des El Topo. Das ist die Comic-Version des nicht verfilmten zweiten Teils von El Topo. Großartiges Comic ist jetzt in den letzten, glaube ich, 2 Jahren oder sowas rausgekommen. Es gibt bisher nur 2 von 3 Bänden und da erzählt er aber genau so eine messianische Geschichte. Es geht um Kain und Abel natürlich, also es hat diese christlich-mystischen Elemente und die sind ja alle in Dune auch drin. Ja. Ne? Und genau deswegen ist das so anschlussfähig. Aber es ist nicht, ich sage es ganz offen, es ist nicht die Bildwelt, die ich hätte sehen wollen, ganz klar.
Ja, das wäre nochmal was ganz Eigenes gewesen. Ich hoffe ja so ein bisschen, vielleicht gibt es mal eine animierte Fassung oder sowas. Vielleicht lässt sich das lizenzieren, dass sich Künstler mal dran setzen und vielleicht als eine Zeichentrick-Variante oder sowas.
Oh, ich hätte auch nichts gegen einen Comic.
Ja, oder ein Comic, das wäre natürlich auch toll. Das wäre auch interessant. Interessant ist, dass du gesagt hast, dass du den Soundtrack eigentlich als ungewöhnlich empfunden hast. Als ich den damals hörte, war ich total fasziniert davon, weil er so eigen war. Und ich hatte dann auch das Glück, dass ich die CD in den 90ern irgendwo in so einem Nice-Preis-Segment entdeckte und dachte, ja, Wahnsinn, ja, super. Und die lief tatsächlich lange bei mir, weil die doch sehr kraftvoll auch ist in den Kompositionen und sehr, aber und gleichzeitig hat sie diese sphärischen Brian Eno-Momente natürlich. Der hat ja, glaube ich, nur einen Teil der Tracks mitgemacht. Aber Toto würde man da jetzt nicht raushören, wenn man sonst so die klassischen Hits von Toto kennt. Von daher eine ungewöhnliche Entscheidung. Also anders als jetzt beispielsweise bei Flash Gordon, wo man sofort hört, dass das Queen ist. Ja,
ja, es gab aber zu der Zeit wirklich auch zum Beispiel Lady Hawk, der Tag des Falken. Da gab es auch so eine Mischung aus sphärischer, elektronischer und rockiger Musik. Also es gab da immer mal so Vangelis, Alan Parsons, Leute aus dem Pink Floyd-Umfeld, also so quasi, das war eine Tendenz Anfang der 80er, die auch parallel zum Classic Rock übrigens, der Verbindung von klassischer Musik und Rockmusik, da so ein Pathos reingebracht hat. Ich wusste nie so recht, ich war da immer ambivalent, ich wusste nie so recht, ob ich das gut finde. Jetzt habe ich tatsächlich, ich habe den Soundtrack nie gehabt als separate CD oder als Album. Jetzt habe ich es mir mal nachbestellt.
In der Tat.
Also es war doch groß genug das Interesse jetzt.
Ja, das fand ich doch schon immer sehr faszinierend. Wir haben ja den Soundtrack dann nachher auch in der Perfect Collection, in dem Marketingfilm-Release gemacht. Das war ja so zur Anfangszeit, kann man sagen, zu der DVD, eine der größeren Special Edition Veröffentlichung, die es so gab. Das war noch neu, so einen riesen Box zu machen mit diversen Sachen. Und da war dann diese lange Fassung auch das erste Mal.
Die hast du auch gemacht, die Box?
Die habe ich auch gemacht, die Box.
Ja.
Da haben wir dann das alte Filmprogramm noch reingepackt in dem Nachdruck und sowas. Ja. Und wie gesagt, der Soundtrack, ich weiß auch noch, wir haben uns wahnsinnig geärgert. Das war so ein bisschen, es gibt von dem Soundtrack eine längere Veröffentlichung mit noch mehr Tracks. Und das haben wir wenige Tage nach Fertigstellung des Projekts gemerkt, da war dann alles fertig. Das war halt damals, man muss sich vorstellen, 2003 war auch das Internet noch anders strukturiert und organisiert als heute. Und DVDs kaufte man jetzt nicht nur bei dem großen Online-Händler oder in Online-Shops, sondern natürlich auch in den Läden. Aber es war eine sehr, sehr spannende Arbeit und ganz am Anfang noch, als wir das erste Mal die TV-Fassung brachten, da war das alles noch untertitelt. Ja, weil da waren die fehlenden Szenen einfach untertitelt und das, was man anlegen konnte vom deutschen Ton, war dann da drunter. Und ich weiß noch, dass ich mit Oliver Krekel damals also wirklich mindestens eine Nacht daran gesessen habe, mit dem Roman, dem Comic und noch einem zusätzlichen Buch zum Film, in der Hoffnung, diese sehr langen zusätzlichen auch Off-Texte und sowas in eine lesbare Form irgendwie zu untertiteln. Also für Videokassette damals natürlich noch. Was wahnsinnig schwierig ist, weil natürlich ständig ultrakomplexe Fachwörter, Begriffe und sowas fallen, die man gar nicht in lesbare Untertitel so einfach verwandeln kann. Und da saßen wir, glaube ich, eine Nacht dran, um das irgendwie anguckbar zu machen für ein deutsches Publikum.
Also diese Fassung habe ich irgendwann gesehen und ich muss sagen, dass ich von der Fassung total ernüchtert war. Ich fand sie unheimlich behäbig. sie war schlecht strukturiert, ne? Also so dramaturgisch funktionierte sie für mich jetzt nicht. Und ich verstehe das auch, dass David Lynch da Abstand zu genommen hat. Auch wenn dort Szenen möglicherweise ja drin sind, die er nicht gekürzt haben wollte ursprünglich.
Ja, ich weiß auch nicht. Man sagt ja, es wäre an einer Stelle die letzten 20 Jahre relativ knapp da gescheitert, dass er sich nochmal dran setzt und einen echten Director's Cut nochmal anfertigt. Ich weiß auch nicht genau, woran das gelegen hat. Ich glaube, dass das ganze Projekt, wenn man so von den Beteiligten auch die Interviews hier und da hört und liest, dass das für ihn, glaube ich, ein traumatischer Knick in der Karriere war. Wenn man so lange so intensiv daran arbeitet und dann einem das so weggenommen wird und das Ergebnis sicherlich sehr weit entfernt ist von dem, was er sich vorgestellt hat, sowohl jetzt in der Ausführlichkeit als auch in dem Tenor des Ganzen. Ja, also ich weiß auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei ihm diese Masse an erklärenden Off-Texten so gedacht war, wie sie dann da eingeführt wurde.
Die sind tatsächlich nötig. Also wahrscheinlich wurden sie so notbedarfsmäßig eingefügt, weil man einfach viele Zusammenhänge sonst nicht verstanden hätte. Ne?
Ja, gleichzeitig.
Aber Virginia Madsen spielt ja Prinzessin Irulan, das Intro dann macht. Ja. Toller Auftritt auch im Nachhinein, wenn man weiß, wer sie ist.
Dann. Ja, also sehr, sehr spannend, ja. Mhm. Ja, also die Besetzung ist ja durchweg, wenn man heute guckt, wird das alles, vieles bekannte Namen, ja auch
natürlich. Ja, Max von Sydow, José Ferrer.
Ja, genau.
Das ist wirklich interessant. Mir ist aufgefallen, also Sting wird ja auf eine ganz extreme Weise homoerotisch sexualisiert in dieser Rolle. Ja. Wie ohnehin die ganze Harkonnen-Kultur ja eine rein männlich homoerotische Kultur dort ist.
Ja.
Das ist bei Lynch nochmal perverser gesteigert als in der Villeneuve-Version.
Ja, sehr stark.
Also die berühmte Szene mit dem Herzstecker, wo also dieser eine Lustknabe dann irgendwie sein Herzventil geöffnet bekommt, damit dann der Harkonnen-Anführer da sich drin baden kann in dem Blut. Das ist also eine sehr drastische Szene, die auch heute noch sehr effektiv ist. Ich finde auch viele der Effekte, die ein bisschen krude wirken durch diese Überblendung, sind aber, wenn man David Lynchs Werk kennt, vor allem bei Twin Peaks 3, kommen solche Ästhetiken dann doch wieder, und zwar beabsichtigt. Und diese eigenartigen Szenen, also mit also die das Böse verkörpern, also dass er ja auch im Grunde in Eraserhead ähnlich kosmisch verortet hat, schon also in diesem schwarzen Nichts. Solche Ästhetiken kommen auch in seinem Dune-Film vor. Und ich habe das Gefühl, wenn man das in diesem Kontext sieht, im David Lynch-Universum, dann funktioniert der Film gar nicht so schlecht. Also im Gegensatz zu dem Ruf, den du ja auch zu Recht sagtest, den er hat, dass er da völlig rausfällt.
Ja, das stimmt, würde ich auch so sehen. Er hat ja auch wirklich, also er hat natürlich bis heute ziemlich beeindruckendes Make-up, wie die Leute aussehen und so. Ja. Ne? Das ist ziemlich gut gelungen.
Ein bisschen Körperhorror zum Teil sogar und so ein bizarre Verformungen. Und er hat auch eine Montage. Zum Beispiel sieht man einmal einen Zwischenschnitt von Sting, wie er lacht in so einer Vision. Das ist wirklich genau wie in Twin Peaks oder so eingebaut. Ja. Also man hat diesen Stil 84 schon relativ früh bei ihm so.
Das stimmt. Man muss ja bedenken, dass das ja noch vor Blue Velvet letzten Endes ist. Also, dass alles das, was wir heute so ikonisch mit, außer Eraserhead vielleicht, mit David Lynch verbinden, da noch gar nicht passiert ist. Also, das ist dann noch alles neu. Nee, das fand ich auch immer schon sehr faszinierend an dem Film in seiner imperfekten Art, die er irgendwie hat. Aber er hat auch so einen Sog, er hat auch interessante Sequenzen, die ineinander blenden und sowas, genau was du sagst. Also, da merkt man schon eine gewisse Handschrift von Lynch. Das kann man nicht anders sagen,
Lass uns mal über den Denis Villeneuve-Film Dune sprechen. Ja. Wir haben ihn ja beide gesehen, auch beide im Kino. Was ist da deine Meinung dazu gewesen?
Also ich war natürlich sehr gespannt, gerade weil ich den Lynch-Film so gut kenne und auch so mit dem Buch und dem ganzen Universum so ein bisschen vertraut bin. Und da würde ich mich auch als Fan bezeichnen. Umso schöner, dass der jetzt kam und auch der erste Film war, der nach der ganzen Corona-Lockdown-Geschichte wieder im Kino genossen werden konnte. Und das braucht er auch, die große Leinwand. Dafür ist er gemacht. Es gab ja auch vorher diese Kontroverse, dass man vorher auf den Streaming-Plattformen ihn eigentlich schon vermarkten wollte in Amerika und Villeneuve und auch die Schauspieler dazwischen gegangen sind. Ja, gesagt haben, nee, dafür ist das nicht gedacht.
Ja.
Und ich war Ich war an vielen Stellen überrascht, weil er relativ lang ist und trotzdem nur wenige Momente aus der Geschichte zeigt, die dafür aber sehr bewusst ausinszeniert, oft in so tableauartigen Szenen, sehr durchkomponiert. Man merkt also jedes Detail auch im Set, jedes Detail im Kostüm hat hier eine Bedeutung, ist wirklich mit Sorgfalt zusammengesetzt. Und es gibt auch, ich fand die Inszenierung auch, manche sagen ja, es wäre so ein bisschen, ja, aus der Distanz und kühl und sowas, was auch stimmt in einer gewissen Weise. Gleichzeitig fand ich, gibt der Film einem so eine Möglichkeit, sich durch diese Detailverliebtheit, durch die Musik, durch die Art, wie er die Bilder gestaltet, sich so ein bisschen drin zu verlieren, ja? So wirklich einzutauchen in dieses Universum. Ohne dass jetzt diese Geschichte im Vordergrund steht, ohne dass die Dialoge, jedes Wort so wichtig ist. Ja, darauf baut Villeneuve offensichtlich gar nicht. Ja.
Nee, das sehe ich ganz genauso. Der Film lädt uns dazu ein, zu verweilen in diesem Universum. Und das ist seine wiedererlebbare Qualität auch, dass man ihn also beim zweiten Sehen immer, immer noch mal intensiv anders erleben kann, möglicherweise, weil einem auch andere Dinge dann auffallen und weil man aber gleichzeitig schon vertraut ist mit einigen davon. Für mich war es so, auch das haben ja einige anders beschrieben, dass das, was von vornherein vertraut war, also die Elemente der Handlung, die Figuren und so weiter, das hat mir eher den Zugang erleichtert, muss ich sagen. Also für mich war das nie ein Problem, dass da Dinge gedoppelt erscheinen. Das ist ja für ein Erstseherpublikum nicht so. Aber hier gefiel mir eigentlich tatsächlich die Art und Weise, wie die Besetzung umgesetzt wurde und auch wie der Film sich bezieht auf den Roman und auf den David Lynch-Film gleichermaßen. Denn er verleugnet das ja nicht. Und das finde ich klug. Also Villeneuve ist niemand, der sagen würde, okay, ich mache jetzt was ganz anderes, was ganz Neues, sondern er macht das in diesem Bewusstsein. Ja.
Ja.
Und das Spröde, was du angesprochen hast, also die Art und Weise, was als Kälte zum Teil in der Inszenierung beschrieben wurde, das ist etwas, was ich ja aus dem Roman, so habe ich das verstanden, also was diese Distanzierung, die der Roman auch fordert, ja, von uns, weil er ja, und das ist für mich ganz wichtig, nicht unbedingt auf Identifikation baut. Denn die Figuren sind kontrovers und Villeneuve ist sich sehr bewusst darüber gewesen. Er hat natürlich ein diverses Universum aufgebaut. Also jetzt, es ist weniger weiß als bei David Lynch.
Ja.
Er hat tatsächlich also unterschiedlichste Ethnien hier berücksichtigt. Die Fremen sind eine ganz eigene Kultur, die was sehr Nordafrikanisches hat. Das hat natürlich mit der Sahara zu tun. Das hat was mit diesem Ambiente zu tun, das der Film sowieso durch den Wüstenplaneten hat. Und ich finde das sehr überzeugend, wie er das umsetzt. Und auch diese ethnische Indifferenz in der Besetzung einiger Figuren, zum Beispiel von Paul, ist insofern gelungen, weil wir ja eben nicht die irdischen Maßgaben berücksichtigen müssen bei einer anderen Welt, sondern es sind ja andere Parameter. Paul ist ja der Sohn einer Bene Gesserit-Hexe, also die in so einem Coven ist, der einen eigenen Machtfaktor darstellt, einen feministischen Machtfaktor, der aber jetzt nicht nur positiv konnotiert ist, also keine feministische Utopie ist, sondern es sind auch quasi ambivalente Hexen, die eigene Ziele verfolgen und die eigentlich das als Skandal betrachten, dass Paul nicht als Mädchen, sondern als Junge geboren wurde. Wir haben also eine Gender-Problematik hier auch noch. Und dass er gleichzeitig wirklich der Kwisatz Haderach, also der prophezeite Übermensch zu sein scheint. Ja.
Was ja nicht ganz klar ist, wo der, wo der Roman und auch jetzt der Film von Villeneuve ja auch irgendwo das ambivalent lässt, ob das die Propaganda der Bene Gesserit an der Stelle ist, um ihre Ziele zu verwirklichen, oder eben tatsächlich Teil seines Schicksals sein könnte, das ihm ja schon über die Träume und sowas immer wieder so in Ausschnitten gewahr wird. Und das, gegen das er sich ja eigentlich wehrt. Ja. Also auch im Roman habe ich die Figur immer als so ein bisschen verwöhnten so Herrscherzögling verstanden, der eigentlich noch nicht viel von der Welt gesehen hat und dann plötzlich über diese Erfahrung, einmal diese Erfahrung auf diesem Planeten, diese Erfahrung der Wüste auch, aber natürlich auch aus dieser extremen Verlusterfahrung, die ihm da, dass sein ganzes Elternhaus quasi zerstört wird und ausgerottet, sozusagen plötzlich mit einem Schicksal konfrontiert ist und sich ganz viel entscheiden muss. Ja, wie verorte ich mich jetzt darin? Und welche Kräfte wirken hier eigentlich an mir? Ja, und welche Anforderungen werden hier ständig an mich gestellt? Und so, hat der Film ja auch alles so ein Stück weit drin.
Absolut. Existenzielle Grenzsituationen. Ja. Das ist ja auch die Philosophie der Filme von Denis Villeneuve. Insofern funktioniert der Film im Werk von Villeneuve extrem gut. Ich kenne Leute, die große Villeneuve-Fans sind und Angst haben, den Film zu sehen, weil sie befürchten, dass die Blockbuster-Logik dieser Produktionsgröße etwas von dem künstlerischen Appeal nehmen könnte. Ich sehe das nicht, weil ich finde, dass was man aus Sicario oder Arrival oder Prisoners kennt, also quasi hochqualitative Besetzung, Schauwerte, spezielle Konzentration auf, wie du ja auch schon sagtest, auf länger ausinszenierte Szenen. Also die meisten seiner Filme sind ja auch etwas länger dadurch. Ja. Ne? Also speziell Prisoners ist ein Film, der ungewöhnlich lang ist für die Handlungen, die er eigentlich, also die man relativ kurz zusammenfassen kann. Auch Sicario ist ein sehr situativer Film. Mhm. Und das ist Dune auch. Also er schafft diese Situation, in der wir quasi Zeugen sind eines Geschehens, das aber, wenn wir uns darauf einlassen, sehr viel mit uns zu tun haben kann.
Genau.
Und das ist nicht nur atmosphärisch zu sehen, sondern das ist auch, wie gesagt, philosophisch zu sehen. Denn diese Konfrontation mit dem Existenziellen, das ist genau das, was Pauls Reise auch ausmacht. Das ist ja eine Queste in gewisser Weise, die ihn vom Unerfahrenen zu einer Führerfigur werden lässt.
Das kann man glaube ich, so sagen. Ganz interessant, wenn du über die Szenen, die wir sehen, mal nachdenkst. Ich hatte den Eindruck, es gibt so zwei Seiten einer Medaille eigentlich, die für die viele Szenen gilt. Einmal gibt es das Protokoll, also das politische Protokoll, wo wir so Szenen haben, wo es darauf ankommt, das Richtige anzuhaben und wo quasi die ordnungspolitischen Dinge in ihrer richtigen Form durchgeführt werden. Und auf der anderen Seite gibt es das Ritual, was total präsent ist. Es gibt jede Menge Ritual-Initiationsszenen und sowas, wo so ein bisschen die unbewussten Sachen kanalisiert werden eigentlich und geordnet in dem Ganzen. Ja, und also das ist zahlreiche, ob es jetzt die Prüfung ist mit dem Gom Jabbar oder später das finale Duell, was er dann hat, wo er sich beweisen muss. Also das scheinen so die Elemente zu
mit
sein.
Mit Fate meinst du?
Nee, jetzt im Villeneuve-Film, das ist ja der Fremen. Genau. Mit dem er da kämpfen muss, wo er nicht vorbeikommt. Und das sind ja alles so ritualhafte Situationen eigentlich. Mhm.
Ja, genau, da wird ein Ritualplatz geschaffen und es wird eine Situation geschaffen, die auch wieder die, also quasi die Agierenden, die Performer des Rituals auf sich selbst zurückwirft.
Genau. Mhm. Oder wenn du daran denkst, diese Baumszene, wo sie diese Bäume mitten in der Basis auf Arrakis pflegen, also so die Heiligen, Wasser ist ja ein sakrales Element auf diesem Planeten, wo es nur Wüsten gibt. Also überall merken wir, alles läuft irgendwo nach ritual- oder protokollhaften Regeln ab. Ja, und in diesen Regeln versuchen die Figuren irgendwie zu bestehen und irgendwie einen eigenen Weg zu finden. Das schien mir so ein bisschen das zu sein, was Villeneuve in dieser sehr komplexen Geschichte interessiert. Mhm. Und das ist natürlich spannend. Da gibt es ja auch sehr viele Szenen, die sehr sinnlich, sehr haptisch sind. Also beispielsweise so eine Szene, wo Paul noch auf Caladan mit der Hand durchs Wasser geht und dann eine Entsprechung auf dem Wüstenplaneten dann, wo er den Sand durch seine Hand rieseln lässt. Ja. Und wo sicherlich auch schon ein bisschen dieser Mythos auf Arrakis, dass es eben ein grüner, von Wasser umgebener Planet auch sein könnte, vorweggenommen wird ein Stück weit. Und das ist eigentlich eine sehr kluge Weise, weil Villeneuve ja nie so vordergründig arbeitet. Das ist quasi eine Anti-Marvel-Inszenierung, würde ich fast sagen. Ja, also deswegen, und das ist vielleicht auch für manche Leute dann ein bisschen überraschend, weil es ja trotzdem die große Geschichte bleibt. Aber es ist eben, wenn die Harkonnen angreifen, ist es jetzt nicht interessant, wie knapp wer wie entkommt und welches Raumschiff wo wie zusammenbricht, sondern es passiert einfach. Ja, die Leute fliehen, es explodiert und sowas. Es ist eine ganz andere Art, die Sachen in Bilder zu packen.
Ja, weil er diesen philosophischen Zugang wählt, der an anderen Dingen interessiert ist. Also der nicht an der Mikrodramaturgie, an Spannungsaufbauten und solchen Dingen interessiert ist, sondern der tatsächlich tatsächlich ein größeres Ziel, das Ganze im Grunde immer im Blick behält. Das macht ihn, das macht Dune tatsächlich zu einem sehr großen Autorenfilm, kann man sagen, in dieser Logik. Und ich finde, für mich funktioniert auch diese Verkürzung, also dass er quasi dann Teil des Wüstenvolkes wird, ist für mich kein unbefriedigendes Ende für diesen Film gewesen, selbst wenn er so bleiben würde.
Ja.
Es gibt ja diese großen Filme, wo die Fortsetzungen gescheitert sind, wie zum Beispiel Der Goldene Kompass, wo man also quasi nie eine Form von befriedigender Auflösung findet, die aber auch offen bleiben. Bei dem Dune von Villeneuve habe ich so das Gefühl, dass das rundet sich auf eine gewisse Weise, weil es öffnet Türen, die aber gar nicht quasi jetzt komplett sichtbar werden müssen.
Ja, ich fand zum Schluss schon, dass die Dramaturgie so ein bisschen zerfasert, weil man nicht mehr so genau weiß. Andererseits passt es ja auch zu dem, was letztlich passiert. Also diese Unklarheit ist ja auch in der Geschichte an der Stelle drin.
Ja.
Es kommt eigentlich, der große Punkt ist, er begegnet dieser Frau, dieser Sehnsuchtsfrau ja auch im Rahmen der Geschichte, die er ja auch später, so viel kann man ja spoilern, auch nie so an seiner Seite haben kann, wie er das gerne möchte.
Ja.
Sie bleibt ja in vielerlei Hinsicht ein Sehnsuchtsobjekt, aber er begegnet ihr. Ja? Und das ist so der Punkt, wo der Kreis sich mit seinen Träumen vom Anfang, damit geht ja der Film auch los,
schließt. Genau. Das heißt, die Träume sind eigentlich die Rahmung und weniger die, das äußere Geschehen. Wobei, wie gesagt, also diese Initiationsreise an einen gewissen Punkt kommt hier, wo danach die nächste Stufe erfolgen würde. Also das heißt, man hätte dann tatsächlich, wenn ein zweiter Teil hoffentlich ja kommt, in der Logik des Films von Villeneuve, hätte man dann eine nächste Stufe einfach.
Ne? Ja.
Wie würdest du denn, weil darüber viel geschrieben wurde und was mich viel auch erstaunt hat, wie würdest du denn die politische Dimension des Films einschätzen?
Ja, das ist natürlich ganz schwierig, weil einmal deutet sich ja sowas an, dass man sagt, naja, blicken wir nach Afghanistan und sowas, plötzlich haben wir da so eine Entsprechung.
Yeah.
Gleichzeitig, der Film hat, nimmt natürlich Elemente aus dem Roman und der Roman nimmt bestimmte politische Verhältnisse im Mittleren Osten schon vorweg.
Ja, yeah.
Das stimmt schon. Wie genau man das sagen kann, es ist schwierig. Man interpretiert schnell auch ein bisschen viel in die ganze Sache hinein. Ich glaube, was Frank Herbert interessiert hat, ist, welche Umstände den Einzelnen zu welchen Handlungen bringen. Ja. Mhm. Es gibt ja die Geschichte, dass er entfernt verwandt ist von McCarthy, ja, der später ja der sagenumwobene Verfolger aller, in Anführungszeichen, kommunistischen Tendenzen in Hollywood war. Und dass Herbert davon sehr schockiert war, weil er eigentlich gut befreundet mit ihm war und dann gesehen hat, was aus diesem Menschen mit dieser Machtposition wird. Und dass das aber auch was ist, was ihn sehr stark beeinflusst hat, auch bei Dune.
Ja.
Und es ist irgendwie, darin liegt ja was Universelles. Also das wird uns, glaube ich, auch in der Geschichte immer wieder begegnen und deswegen wird es auch immer wieder passen.
Ja. Ja.
Von daher ist das schon irgendwie angelenkt. Man könnte auch kritisch diskutieren, natürlich sind die Atreiden, wirken ja wie aus so einer ritterlichen, am besten noch in König Arthurs Nachfolge bestehenden, Tradition stehenden Haus, ja, wo irgendwie Ehre und sowas ganz groß geschrieben wird, in Abgrenzung zu den Harkonnen, die einfach so ein gieriges Klischee des nimmersatten Kaufmanns in vielerlei Hinsicht sind, ja, diese von Völlerei gezeichneten Baron, kann man sagen, ja, der nur seinen animalischen Trieben zu folgen scheint an vielen Stellen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, man könnte ja sogar so weit gehen und sagen, in den Harkonnen würde sich ein Klischee entdecken lassen, dass es auch im antisemitischen Bereich unter Umständen gibt, in der ganzen Physiognomie und sowas.
Ist das bei den Hobbits? Also das wäre nicht so offensichtlich, würde ich sagen. Also die Harkonnen haben etwas sehr Barbarisches.
Ja.
Und weniger diese Übersteigerung des Kapitalismus, die ja dann eigentlich in diesem Klischee sich manifestieren müsste. Also das heißt, sie wollen ausbeuten, das ist klar, aber sie beuten auf eine Weise von Sklavenhaltergesellschaften aus.
Genau.
Und das macht sie eigentlich zu so einem sehr groben Bild der Ausbeutung.
Ja.
Es ist eher, ich glaube, oberflächlich gesehen würden viele Leute erstmal sagen, ja, die sind irgendwie faschistisch, weil die alles mit Gewalt lösen und weil die da ein Führerprinzip haben und so weiter. Also man könnte das eigentlich alles erstmal da draufkleben als Etikett, aber ich denke, es ist nicht so einfach, weil die Ambivalenz, die ich sehr schätze an diesem ganzen Modell, also an dem Roman und an beiden Filmen, ist, dass das Haus Atreides ja auch eine Monarchie ist, ganz klar, die nach einem Geburtsrecht funktioniert und insofern ja auch so etwas hochgradig Veraltetes, etwas super Vormodernes hat, was auch diese Idee des guten Führers beschwört, der eigentlich protofaschistisch ist. Also es ist eigentlich so dieses utopische Wunschbild einer sich aus Verantwortung entziehenden antidemokratischen Gesinnung, die dann im guten Führer so die Vater- oder Elternfigur sieht, die einem einfach die Probleme abnimmt. Ja? Und das wird aber problematisiert, weil, wie du sagst, es ist nicht so ganz klar, ob die Auserwähltheit tatsächlich da ist oder ob sie nicht angeeignet, behauptet und beschworen wird. Ja? Ja. Und dann, wie verhält sich das? Der weiße Befreier der Ethnie der Fremen, das ist natürlich im David Lynch-Film, sind das ja noch mehr oder weniger Weiße. Ja. Das ist jetzt in dem neuen Film, ist das ganz klar eine, also quasi als Wüstenvolk nordafrikanisch konnotierte Ethnie. Das ist etwas, was dann ja auch den weißen Befreier der schwarzen Sklaven und so weiter transportieren würde. Da hätte man wie bei in Game of Thrones oder sowas, bei Khaleesi oder so, diese Idee. Und ich finde aber, dass es immer wieder bei diesen Fallen, Interpretationsfallen, gibt es immer wieder Widersprüche und Zwiespältigkeiten. Und das ist das Interessante. Für mich war das Interessante die Uneindeutigkeit der politischen Auslegung, die Villeneuves Filme meiner Meinung nach immer haben. Denn auch bei Sicario, ich meine, Sicario macht keinen Hehl daraus, dass das Mexiko, das hier entworfen wird, The Beast ist. Und dass die amerikanische Invasion keine Lösung dafür ist, sondern das Ganze noch mehr triggert. Und wir bekommen Figuren, die dann sagen, okay, this is the land of wolves now and you're not a wolf. Ja? Und damit wird die Hauptdarstellerin quasi eliminiert und so weiter. Also wir bekommen eigentlich immer Fakten einer total pessimistischen Weltsicht vorgesetzt in seinen Filmen, die sich nicht wirklich lösen lässt.
Ja, das würde ich auch ganz ähnlich sehen. Es ist ja so, dass der jetzt im ersten Teil sehen wir ja auch so eine Vision dieses, die Planeten überbrückenden Kriegs, der sich andeutet. Und die brennenden Leichenberge sieht er schon und sowas, und wie er in diesem goldenen Anzug in der Mitte steht. Und das habe ich als eine extrem ambivalente Szene, als eine Schreckensvision gesehen, nicht als eine Befreiung letzten Endes. Und ich habe die Bücher, die dem ersten folgen, nur zum Teil, glaube ich, gelesen, erinnere mich aber auch, dass das dort sehr ambivalent beschrieben wird, nämlich als ein Konflikt, der sich entzündet und nicht mehr einzudämmen ist. Also ganz weit weg von dem großen Helden, der jetzt alle in die Freiheit führt. Sondern er ist ja dann, das deutet sich ja auch, dann auch im ersten Buch noch an, er ist ja genau den gleichen Zwängen unterworfen wie die Leute vor ihm, die in Verantwortung in diesem Universum gegangen sind. Und das ist alles gar nicht mal so einfach eben und auch nicht so steuerbar, wie man das gerne hätte. Und funktioniert eben gerade nicht nach diesen einfachen Prinzipien, die man da denkt. Das bleibt halt immer ambivalent und das macht den Reiz letzten Endes auch aus. Und das Haus Atreides, das ist ja ganz interessant, das ist ja der große Fehler seines Vaters, auch zu glauben, dass diese Regeln, die er ständig befolgt, also er geht nach Arrakis, weil er wird vom Imperator dahin berufen. Natürlich muss er gehen, ist ja ganz klar. Und dass er nicht glauben kann, dass er kurz nachdem er dort angekommen ist, gleich angegriffen und sogar mit den Truppen des Imperators besiegt und ausradiert quasi wird. Dass er in seinem Denkmodell ist es nicht möglich, weil das ist nicht, es folgt nicht den Regeln, die er eigentlich
immer... Genau, das ist eigentlich ritterliche Ehre.
Genau.
Also die Tugenden des Rittertums werden da beschworen.
Genau, und dann diese Dr. Yui-Geschichte ist ja leider, das finde ich ein bisschen schade, bei dem Villeneuve-Film sehr, sehr zusammengekürzt, weil das eigentlich ganz spannend ist. Das wird ja nicht erklärt, dass das eigentlich ein Vertrauter ist, der auch vom Imperator selber durch diese Tätowierung die absolute Vertraulichkeit zertifiziert bekommen hat. Mhm. Ja. Und das ist der Verräter im Nachhinein. Durch den wird das alles möglich letzten Endes.
Ja, also das System ist wesentlich korrupter, als alle zu denken wagen. Aber auch das ist natürlich das pessimistische Weltbild, was ich meine, was wieder den Filmen von Villeneuve durchaus entspricht und was ihn daran auch interessiert haben wird. Ja. Weil man muss sich auch immer fragen, warum macht ein Filmemacher, der einen sehr dezidierten eigenen Stil hat, plötzlich solche Mainstream, vermeintlichen Mainstream-Projekte, auch Blade Runner müsste man vielleicht sogar fast dazu zählen, auch eine Riesenproduktion, die sehr viel gewagt hat und im Nachhinein ja auch sehr viel gewonnen hat, auch wenn es zunächst nicht so angenommen wurde, aber auch sperrig bleibt.
Ja. Ja?
Und das ist eigentlich das Wichtige, dass hier auch bei Blade Runner ganz klar die philosophischen Perspektiven im Zentrum stehen und rücksichtslos verfolgt werden von der Inszenierung und die Inszenierung im Dienste dieser Perspektiven steht. Und das ist, glaube ich, die Schwäche im Nachhinein bei dem David Lynch-Film, weil der durch die Fassung, die Lynch aufgezwungen bekam, eine Form der folgerichtigen inneren Logik eingeimpft bekommt, die ihm künstlerisch einfach nicht gut tut.
Ja, im Lynch-Film endet es ja mehr oder minder im letzten Drittel auch mit einer sehr langen Montagesequenz, wo einfach alles überbrückt wird, was da noch an Handlung ist.
Ja.
Und dann kommt das Finale und das wird gewonnen und es folgt der finale Kampf gegen Fate und dann ist der Film letztlich vorbei. Und das ist genau der Unterschied zum Roman. Ja? Also da beginnt eigentlich das Problem erst. Ja? Ja. Weil wenn man diesen Kampf gewonnen hat, aber diese Substanz so absolut notwendig ist fürs Universum und für alles, da stellen sich ganz viele neue Fragen. Und das ist irgendwie auch das Spannende, einmal bei Frank Herbert und auch bei Denis Villeneuve, dass sie sich beide eigentlich immer gegen einfache Antworten positionieren. Mhm. Immer sagen, die Sache ist so komplex, dass wir Einzelteile beleuchten und beschreiben können, aber es gibt eben keine einfachen Schwarz-Weiß-Antworten in diese komplexen Universumsystem, so wie es wahrscheinlich auch an vielen Stellen in unserer Wirklichkeit ist.
Aber das ist ja eine sehr gute Schlussbetrachtung, würde ich sagen, die auch viele der Fragen, die wir uns im alltäglichen Leben stellen, nachhaltig unbeantwortet lässt, die aber vielleicht einige interessante Anregungen gegeben hat, jetzt aus unserer persönlichen Interessen, die wir ja auch geschildert haben und Verbindungen, die wir zu diesem Stoff haben. Und ich bin weiterhin natürlich sehr gespannt, wie sich der Film jetzt entwickelt, wenn er in Amerika auch gestartet wird. Das ist ja immer noch nicht geschehen und man kann nur nicht absehen, wie er sich kommerziell entwickeln wird, was sehr wichtig sein wird für die mögliche Fortsetzung natürlich.
Das wird sehr spannend. Ich bin auch sehr gespannt. Und zentrale Rollen sind ja noch gar nicht besetzt in der Geschichte. Wir wissen noch nicht, wer wird den Imperator spielen und so, Prinzessin Irulan. Also wir haben noch gar nichts von diesen Welten bisher gesehen, anders als bei Lynch. Es werden sich also im Teil 2 ganz neue Welten uns nochmal öffnen.
Mhm. Ah ja, und die Schwester muss erst noch geboren werden.
Genau.
Ja. Ja, genau. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, wird man sich vielleicht wieder irgendwann nochmal da resümierend drüber unterhalten können. Und hoffe ich, es war interessant, einigen dieser manchmal pragmatischen und manchmal ja auch interpretierenden Ansätze jetzt zu lauschen. Und ich danke dir sehr, Danilo, für deine Beteiligung hier und vielen Dank an unsere fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer, AbonnentInnen, die uns hier intensiv unterstützen und das ist wirklich toll, was wir daraufhin jetzt aufbauen konnten und wir werden das auch weiter betreiben. Bis dann, tschüss!
Tschüss!